Herzlich willkommen zur neuen Folge von den Bergischen Machern, der Wirtschaftspodcast der Bebol Mediengruppe, Remscheid und Generalanzeiger, Solinger Tageblatt. Mein Name ist Sven Schlikowa, ich bin Wirtschaftsredakteur beim RGA und habe heute einen Gesprächspartner, der in der Vorweihnachtszeit sonst vermutlich noch 200-300 andere Dinge zu tun hätte, als mit mir zu reden. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass er sich die Zeit genommen haben. Ich begrüße den Hückeswagener Einzelhändler Uwe Heinhaus.
Seien Sie gegrüßt, Herr Schlikowa. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Ich habe jetzt gerade schon angedeutet, Sie sind Einzelhändler. Angedeutet, ich habe es gesagt, Sie sind Einzelhändler. Das allein würde ja schon reichen, dass Sie in der Vorweihnachtszeit mutmaßlich genug zu tun haben. Jetzt ist bei Ihnen aber noch ein Sonderfall. Sie haben in Hückeswagen ein Geschäft, das hat so roundabout 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Darauf findet sich Lederwaren, Tornister, Taschen, Portemonnaies, Schirme, sowas. Schirme sind ja auch mal wichtig im Bergischen Land. Dann haben Sie eine Reinigungsannahme. Seit kurzem haben Sie Kleinkinderkleidung. Der absolut überwiegende Teil Ihres Geschäftes ist aber gefüllt mit Spielzeug. Und das ist natürlich der heißeste Stoff, den es im Moment in der Vorweihnachtszeit gibt. Versuchen Sie doch mal jemanden, der vielleicht keine Kinder hat oder sich nicht mehr erinnern kann, wie das mit Kindern war, zu erklären, wie ist es, ein Spielzeuggeschäft in der Vorweihnachtszeit zu führen?
Es ist einfach nur ein Traum. Wir haben leuchtende Kinderaugen, wir haben ältere Herrschaften, wir haben Eltern, die alle was für ihre Kinder suchen und wir haben die schöne Aufgabe, die einfach zu beraten, mit denen durch unseren Laden zu flanieren und schöne Dinge auszusuchen.
Es ist, macht Spaß zu arbeiten, habe ich richtig verstanden, ja, ist Fall. Aber auch für Sie als Geschäftsmann wahrscheinlich die wichtigste Zeit, oder?
Es ist die wichtigste Zeit im Jahr. Der November und der Dezember sind die umsatzstärksten Monate im Spielwareneinzelhandel und wir sind froh, dass wir das seit vielen Jahren so begleiten können.
Was ist der Trend dieses Jahr? Was wünschen sich die Kinder? Was muss unterm Weihnachtsbaum liegen?
Unterm Weihnachtsbaum müssen auf jeden Fall Gesellschaftsspiele sein.
Der Klassiker, Brettspiele, die man zusammen am Küchentisch spielt,
ja, okay? Genau, und das nimmt immer mehr zu. Und wenn Sie da ein Händchen haben und suchen auch mal Sondersachen aus, die es nicht so in der breiten Masse gibt, dann haben Sie Ihr Publikum.
Okay. Wie schaffen Sie das da, ich sag mal, im Trend zu bleiben? Ich vermute, da gibt es Messen in Nürnberg wahrscheinlich, so wie ich die Branche kenne. Oder anders gefragt, Sie, Ihre Weihnachtsware haben Sie ja nicht letzte Woche geordert. Erklären Sie mal, wie ist der Vorlauf für ein Weihnachtsgeschäft für die Spielzeugbranche?
Also wenn wir es letzte Woche geordert hätten, dann wäre der Laden leer und da hätte ich überhaupt nichts hier. Das heißt, wir sind im April eines laufenden Jahres auf der großen Messe in Nürnberg, suchen dort unsere Artikel aus und haben dann auch schon den Vorspann, was in unseren Weihnachtskatalog kommt. Und das ist auch ein Schwerpunktthema, dass wir Werbung fahren zu diesem Zeitpunkt. Und es ist wahnsinnig, was wir aussuchen dürfen und könnten. Was für uns aber genauso wichtig ist, ich brauche den Kontakt zu meinen Außendienstlern, zu den Firmen, die noch Menschen zu mir schicken, mit denen ich mich unterhalten kann, was ist Trend? Was macht der Kollege in Bayern? Was macht der Kollege in Brandenburg? Etc., etc.
Besteht die Gefahr, dass man da auch mal völlig daneben greift? Gibt es Sachen, wo Sie in Nürnberg auf der Messe denken, das wird's und dann liegt's wie Blei in den Regalen?
Aber sowas von. Aber volle Breitseite. Also Sie haben immer wieder Sachen dabei. Da denken Sie, wow, dann ist der Klopper schlechthin. Ja, und dann will das keiner. Herrlich.
Nennen Sie mal ein Beispiel. Was ist so, was so der Mega-Fail der letzten Jahre? Gibt es ein Beispiel?
Wir haben vor einigen Jahren mal naturbelassene Steine eingekauft, mit denen man bauen konnte, die wieder verwendet werden konnten. Wir fanden das ganze Thema spannend und gut, waren aber 4 Jahre zu früh. Heute ist es im Trend. Das ist zum Beispiel so etwas. Oder Sie haben ein ganz besonderes Gesellschaftsspiel, Spiel des Jahres. So, wir haben Spiele des Jahres, die gehen ab durch die Decke. Ja. Und wir haben Spiele dabei, die bleiben so liegen, wie wir sie eingekauft haben.
Spielt da manchmal auch eine Rolle, dass, ich sag mal, die Wünsche von Eltern und Kindern nicht immer übereinkommen? Also ich nehme mich mal selber, ich bin ja nun auch Vater und hätte ja eigentlich eher für meine Kinder gedacht, es gibt pädagogisch wertvolles Holzspielzeug mit Farben auf Wasserbasis, vegan, bei Vollmond von Hand geklöppelt.
Ja.
Und die Blagen stehen aber auf das quietschbunte Plastikzeug. Gibt's das? Spielen sich hier dramatische Szenen im Laden ab?
Dafür sind wir Entertainer und Vermittler. Das heißt, wir müssen zwischen den Eltern und Kindern vermitteln und stehen allerdings zu 80% auf der Seite der Kinder, denn die Kinder möchten wir glücklich machen. Die Eltern dürfen das Geld mitbringen.
wenn wir über frühes Ordern gesprochen haben, ganz großes Thema überall in der Wirtschaft ist im Moment Lieferschwierigkeiten. Also wir haben einen großen Rohstoffmangel. Die Container stecken immer noch vor den Häfen fest, wenn sie nicht gerade im Suezkanal stecken. Viele Importeure berichten, in Asien gibt es gar keine leeren Container. Müssen wir fürchten, dass es unterm Tannenbaum leerer wird dieses Jahr? Oder gibt es aus Ihrer Sicht, zumindest in Ihrer Branche, alles, was es braucht?
Es wird etwas leerer werden unter dem Weihnachtsbaum, aber Sie müssen nicht befürchten, dass Sie gar keine Geschenke bekommen. Also wir haben, wie Sie schon gesagt haben, weit vorgeordert. Und viele dieser Sachen, die wir im April geordert haben, werden Juni, Juli geliefert.
Ah, okay.
So, und da haben wir halt Glück gehabt, dass wir so früh dran waren in diesem Jahr. Also unser Lager ist gut bestückt und wir werden viele Wünsche erfüllen können.
Gibt also, ich sag mal, gerade beim Consumer Elektronik, die Sachen sind einfach früher da, oder?
Also wenn wir für Weihnachten ordern, wie gesagt im April, dann kommen die ersten Sachen wirklich Juli, August. Die sind einfach da,
okay.
Die werden ins Lager gelegt. So, erst wenn die Werbung einsetzt, dann ist auch der Wunsch der Kinder, diese Teile zu bekommen. Ich brauche die nicht eher, aber ich habe sie da.
Okay.
So, und das ist halt die Kunst, ein Gefühl aufzubauen. Was könnte was werden oder wo lasse ich die Finger von?
Wir waren bei dem Thema Gesellschaftsspiele gerade. Das fand ich ganz spannend, weil das ist ja eigentlich so Spiele. Ne? Man packt einen Karton aus, dann gibt es ein Brett und dann, also ich bis heute, wenn ich die Siedler von Catan auspacke, denke ich mir jedes Mal, ach schön, es gibt kein festes Brett, ich kann es mir zusammenbauen. Deswegen ist es, also es gibt so einfach diesen Moment, man macht den Karton auf. Jetzt gibt es ja aber doch die ganzen Klassiker. Siedler von Catan habe ich gerade schon gesagt. Wir haben uns letztens Cluedo zugelegt. Ja. Die gibt's ja. Und dann kommen aber noch jedes Jahr oben neue drauf. Irgendwann platzt doch dieses Regal da vorne mal, oder nicht?
Das Regal platzt überhaupt nicht. Sondern Sie müssen einfach auch da sagen, was gefällt Ihnen persönlich.
Ja.
So, man kennt seine Kundschaft. Habe ich viele Taktiker? Habe ich viele Leute, die einfach just for fun spielen? Die wollen Spaß haben? Brauche ich mehr Quizze? Also ganz unterschiedlich. Und es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, auch mal außergewöhnliche Spiele zu haben und die auch vorzuführen und dann auf einen Rücklauf zu warten, dass mir meine Kunden sagen, Mensch, das hast du gut gemacht,
oder
es war nicht so toll. So, und das Ganze setzt sich über Jahre zusammen und dann entsteht ein Gefühl, was ich kaufen darf oder was wir kaufen dürfen und wo wir halt die Finger von lassen.
Aber die Cluedos und Mensch ärger nichts dieser Welt, die stehen immer noch im Regal.
Cluedo,
ne?
Monopoly, Halmer, Sternhalmer ist auch ein gutes Beispiel. Sternhalmer kenne ich von meiner Großmutter.
Ja.
Das haben wir gespielt. Jetzt kommen wieder langsam junge Eltern und sagen, ich weiß, ich habe mit der Oma mal. Weißt du noch, das war Anno Tuch. Ja, ich sag, klar weiß ich noch. So, und das macht einfach Spaß. Das ist richtig gut.
Warum ist der Trend, was glauben Sie, warum ist der Trend zu den Brettspielen zurück? Hat das mit Corona zu tun? Ist das so ein bisschen Bezug auf sich selber, wieder zu Hause am Küchentisch sitzen?
Das Miteinander. Wir brauchen einfach mehr Miteinander. Ich kann am PC sitzen und kann spielen. Es ist aber nicht schön, wenn ich kein Gegenüber habe. Ich sehe die Mimik nicht, ich sehe die Geste nicht. So, und ich möchte sehen, wenn sie sich ärgern, weil sie gerade verlieren. So, das macht mir Spaß, da kriege ich ein breites Grinsen im Gesicht. Und das ist das Schöne, diese zwischenmenschlichen Beziehungen sind einfach viel schöner, wenn man sich gegenüber sitzt.
Ich komme nochmal aufs Weihnachtsgeschäft zurück. Ich habe letztes Jahr ungefähr um die Zeit habe ich mit ein paar Einzelhändlern in Remscheid gesprochen. Das ist ja nun mal auch mein Job. Und da berichteten die mir, dass das Weihnachtsgeschäft letztes Jahr früher begonnen hat. Das war damals insbesondere, weil die alle Angst hatten, es kommt der Lockdown, er kam ja dann auch.
Ja.
Und die Leute wollten alle noch irgendwie Weihnachtsgeschenke kaufen. Angesichts, wir sind Corona noch nicht los, ganz im Gegenteil, die Zahlen schießen gerade wieder nach oben. Und dann reden wir noch alle über Lieferschwierigkeiten. Konnten Sie das dieses Jahr wieder beobachten, dass die Leute früher Weihnachtsgeschenke gekauft haben?
Also mit Anstieg der Inzidenzen konnten wir auch feststellen, dass schon im November der Verkauf deutlich angezogen hat. Und mit diesen Hochzahlen, die wir just in diesem Moment haben, stellen wir jeden Tag fest, es kommen immer mehr Leute zu uns, die sagen, vielleicht macht ihr wieder zu, dann kriegen wir nichts mehr. Ja, stimmt. Es ist also ähnlich wie im letzten Jahr.
Dann lassen Sie uns doch noch einmal zurückschauen. Jetzt über anderthalb Jahre Pandemie. Wie ist es Ihnen als Einzelhändler ergangen, wenn wir jetzt auf die 18 Monate, 20 Monate zurückschauen?
Es ist eine mittelschwere Katastrophe. Das heißt, wir hätten gerne verkauft, wir hatten Ware und durften nicht. Aus welchen Gründen auch immer, ich will jetzt keinen schwarzen Peter hin und her schieben. Auf jeden Fall, der stationäre Einzelhandel hat richtig geblutet. Es ist richtig tief gegangen. Und wir haben ein Positivum festgestellt. Die Leute kommen wieder zu uns. Der stationäre Handel wird gesucht. Mit klaren, deutlichen Worten sagen uns die Kunden, Mensch, ich bin froh, dass es euch noch gibt. Ich komme zu euch, ich kaufe nicht irgendwo im Netz.
Zumal, zumindest, Sie hatten ja auch stellenweise eine relativ absurde Situation. Sie durften die Sachen für den Kleinkinderbedarf, den Sie seit einiger Zeit haben, dafür durften Sie öffnen. Ja. Die für die Spielwaren durften Sie nicht öffnen, während aber teilweise die gleichen Spielladen oder ähnliche 300 Meter weiter beim Aldi verkauft wurden. Das muss Sie doch auch in den Wahnsinn getrieben haben, oder?
Ich sag einfach mal so, Logik ist nicht zu begreifen. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Also diese Gesetzessprechung, die Ungleichbewertung oder die Ungleichbehandlung ist katastrophal, aber es ist müßig, sich darüber zu unterhalten, sondern wir gucken nach vorne. Wir ziehen dieses Jahr durch, obwohl es ein sehr, sehr schweres Jahr für den Einzelhandel war. Wir machen ein Häkchen dran und hoffen, dass es 2022 deutlich entspannter wird.
Mund abwischen, weitermachen?
Nicht nur den Mund, sondern auch viele andere Stellen noch, die bluten, ein paar Pflaster drauf und dann weitermachen.
Wir haben uns gerade im Vorgespräch schon unterhalten. Irgendwie steht hier noch im Raum, dass für den Handel 2G kommt. Wir sind Teil einer Solinger Mediengruppe. In Solingen wird 2G Plus schon empfohlen und die Stadt hat gesagt, sobald wir die Gelegenheit haben, führen wir es ein. 2G Plus im Einzelhandel, was denken Sie da?
2G wäre in Ordnung. Damit können wir leben. Wir könnten an jedem unserer Eingänge jemanden postieren, der kontrolliert. 2G Plus ist für mich Lockdown. Das heißt, ich als Einzelhändler muss Sie kontrollieren. Ich greife ganz weit in Ihr Persönlichkeitsrecht ein, was ich nicht möchte und was ich auch nicht will. Also das ist übergestreift. Da würde ich mich mit Händen und Füßen gegen wehren.
Ich habe es ja auch schon vorher gesagt, im Vorgespräch habe ich mit ein paar Gastronomen unterhalten, die sagten, 2G Plus nimmt einfach auch jegliche Form von Spontanität. Also ich müsste ja im Endeffekt meinen Einkauf planen. Ich mache mir dann freitagsabends einen Test, um dann samstags in Ruhe die Geschäfte abzuklappern. Denkbar, aber ich finde es schwierig, oder?
Also da kann ich nur sagen, Spontanität will wohl überlegt sein. Also die Spontanität ist weg. Ja. Wenn Sie Lust haben, mit Ihrer Frau, mit Ihren Kindern einkaufen zu gehen, bummeln zu gehen und Sie brauchen Tests oder Sie brauchen was auch immer, da haben Sie keine Lust mehr zu, dann drehen Sie sich rum und fahren nach Hause.
Trotzdem würde ich noch mal gern zu den Folgen von Corona nicht nur jetzt im kurzfristigen, sondern im langfristigen kommen für den Einzelhandel. Sie haben gesagt, das hat was durchaus Positives. Die Leute haben gemerkt, so eine lebendige Innenstadt gibt es nicht von alleine. Da muss man auch mal was für tun. Was glauben Sie, wie Corona den Einzelhandel ganz allgemein nachhaltig verändern wird? Wird er ihn nachhaltig verändern? Wenn ja, wie?
Er wird ihn nachhaltig verändern, weil viele meiner Kolleginnen und Kollegen das Drama nicht länger mehr durchstehen können. Ja. Sie werden einfach die finanzielle Luft nicht mehr haben. Es wird ein Umdenken vonnöten sein. Das Wort Einzelhändler wird es nicht mehr geben, sondern wir werden gemeinsam handeln. Nur gemeinsam, wenn wir uns zusammentun in einer Stadt, dann haben wir eine Chance, auch Events auf den Weg zu bringen. Und mit diesen Events können wir uns abheben vom Internet oder von anderen Großanbietern, die das so schnell nicht auf die Reihe kriegen.
Da greifen Sie einer meiner Fragen vor. Ich habe nämlich auch unter anderem die Frage aufgeschrieben, wie viel sind Sie eigentlich Einzelhändler und wie viel sind Sie Kommunikationsmanager? Das Hintergrund ist, Sie sind schon immer einer der Aktivposten hier in der Hückeswagener Werbegemeinschaft. Sie sind nicht der Vorsitzende, der sitzt jetzt praktischerweise direkt nebenan. Nebenan ist das Uhren-, Schmuck- und Optikgeschäft Lammert. Der ist der Inhaber, ist der Vorsitzende. Aber Sie sind ja schon immer ganz vorne mit dabei. Und das ist ja nicht nur, dass Sie die Feste organisieren. Die Bahnhofsstraße vor Ihrem Geschäft ist immer ein bisschen geschmückt. Das ist nie wirklich grau. Sie machen so eine Spielemesse oder so einen Spieletreff im Kolpinghaus. Da kann man dann einfach mal Gesellschaftsspiele ausprobieren. Also Sie sind auf Social Media aktiv. Ich sehe ständig irgendwelche Bilder, wo Sie mit Rutschautos oder Schlitten durch den Laden rutschen. Sie machen sich also auch gerne mal ein bisschen zum Affen. Wie viel Kommunikationsmanager, wie viel Teil der Gesellschaft sein, wie viel wie sehr muss man eigentlich das neben dem eigentlichen Handel noch machen, um Handel machen zu können?
Ganz viel, denn ich bin der klassische Einzelhändler, den gibt es für mich nicht mehr. Den gibt es schon ganz lange für mich nicht mehr. Ich muss Entertainer sein, ich muss Seelsorger sein, ich muss Zuhörer sein, Vermittler, aber auch die Leute binden. Das heißt, wenn Sie in so ein Geschäft kommen, dann möchten Sie einen Erlebniseinkauf haben. Das fängt bei uns damit an, dass es eine gesunde, positive Stimmung im Laden ist. Wenn ich also Mitarbeiterinnen hätte, die sich auf die Unterlippe treten, dann würden sie sich als Kunde nicht wohlfühlen. Ja, also das Gesamtpaket ist wichtig und wichtig ist, dass sie sich immer wieder zeigen. Ob man sich dabei mal zum Affen macht oder ob die Leute einen Kopf schütteln. Ja. Wenn unsere Kunden mit dem Lächeln oder mit dem breiten Grinsen hier rausgehen, dann habe ich alles richtig gemacht.
Und im besten Fall wird man dann ja irgendwie Teil der Stadtgesellschaft. Es gibt tatsächlich, und ich wüsste nicht, dass es das für einen anderen Einzelhändler in Hückeswagen gibt, es gibt rund um Sie und Ihren Laden diverse Anekdötchen. Ja. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von dem kleinen Jungen, der gefragt wurde, was willst du beruflich machen? Und seine Antwort war, ich werde Einhaus. Und es gibt, auch wenn es eigentlich eine traurige Geschichte ist, das muss fast 10 Jahre her sein. Es war hier mal ganz übel eingebrochen worden. Da sind überwiegend Tornister und Taschen, glaube ich, geklaut worden. Ja. Und da wurde damals von dem Kollegen die Geschichte geschrieben, dass ihre Frau irgendwo auf der Straße kurz danach 2 Döpkes traf, 6, 7 Jahre, die sie anguckt und sagt, wird der Heinhaus wieder aufgebaut? Und als sie dann sagte, ja, sagt, ja, es kommt doch was vom Christkind. Also ich sag mal, um sie rum entstehen wirklich so ganze Anekdötchen eigentlich, oder?
Ja, diese Anekdötchen sind auch wichtig. Das heißt, wir haben natürlich einen Riesenvorteil. Wir machen das seit 45 Jahren. So, und ich nehme mal Sie plakativ als Beispiel. Ja. Sie waren mit Ihrem Vater bei uns und haben He-Männer gekauft vor 30 Jahren.
Nee, das durfte ich nicht. Doch, Masters of the Universe war bei uns verboten, aber dann irgendwas anderes halt.
So, und jetzt kommen Sie mit Ihren Kindern und sagen zu mir, weißt du noch, ich habe da drüben bei dir, habe ich doch auch schon gekauft. Ja. So, und dann ist das ein wunderschönes Gefühl, wo sich auch ein Kreis schließt, wo ich sagen kann, ja, ich bin mitten in der Gesellschaft drin, ich bin mitten im Ort drin, die Leute kennen uns, sie kommen zu uns über Generationen. Und das ist auch so ein Schwerpunkt, warum wir es überlebt haben in all den Jahren. Wir haben keinen großen Mitbewerber mehr, wir haben keinen Vollsortimentler, wir sind der einzigste in der Region und mittlerweile erkennen das die Leute und geben uns eine Chance. Ich sage immer, kommen Sie zu uns rein, gucken Sie, was wir haben, kaufen müssen Sie nicht, wenn Sie tun, freue ich mich.
Aber das ist ein interessanter Punkt, den Sie gerade ansprechen, wenn man sich anschaut, früher gab es halt in jeder Stadt ein Spielzeuggeschäft, ne? Jetzt muss man für die Leute, die Hückeswagen vielleicht nicht kennen, sagen, das ist eben eine kleine Stadt mit 15.000 Einwohnern. Es würde vielleicht woanders in der Republik reichen, um Mittelzentrum zu sein. Im dicht besiedelten Bergischen Land ist man einfach eine von vielen kleinen Städten. Mhm. Also eigentlich ist es eher so, dass man für viele wichtige Dinge die Stadt verlassen muss. Amtsgericht, Arbeitsamt, diverse Verwaltungsdinge, Berufsschule, Gymnasium, alles irgendwo anders. Die Spielzeugläden ist aber genau andersrum. Zum Spielzeugeinkaufen kommen die Leute nach Hückeswagen, weil Flossbach in Wipperfürth gibt es nicht mehr. Danach hat es, glaube ich, noch mal einer versucht. Es gibt Hanischmacher in Rade vom Wald nicht mehr. Der hatte eine Filiale in Remscheid. Seitdem gibt es in Remscheid auch nichts mehr. Da war noch so eine holländische Kette auf der Alleestraße. Die gibt es auch nicht mehr. Mir ist es zum ersten Mal wirklich klar geworden, es gab vor ein paar Jahren so eine Aktion mit Lego auf dem Remscheider Rathausplatz.
Ja.
Und da wollte man einen lokalen Einzelhändler einbinden und man musste sie aus Hückeswagen rankarren quasi, weil in ganz Remscheid gab es keinen Spielzeughändler mehr in der Form. Da musste also eine 115.000 Einwohnerstadt in der 15.000 Einwohner Nachbarstadt. Warum? Warum überleben die anderen nicht in einer Branche, die offensichtlich schwierig ist, weil eben der Kaufhof das auch macht und weil es das Internet gibt? Und warum? Was machen sie anders als die?
Wir haben uns vor vielen Jahren ganz anders aufgestellt. Da muss ich noch mal ein bisschen zurückgreifen. Ja. Ich komme aus der Lederwarenbranche und vor über 35 Jahren haben wir ein Angebot gekriegt, ein Spielwarengeschäft in Hückeswagen zu übernehmen, beziehungsweise ich wollte es mieten. Ich musste aber die Spielware als Grundbestellung mit übernehmen. So, das haben wir gemacht und so sind wir vor vielen, vielen Jahren auf die Spielware gekommen, dann haben wir kombiniert. Wir haben Spielware mit Lederwaren kombiniert. In den 1999er Jahren kam eine Reinigung dazu, eine Wäscheannahme dazu. Wir geben Müllsäcke raus. Wir versuchen, Publikum anzuziehen, Kunden anzuziehen mit nicht spezifischen Dingen, die mit Spielware zu tun haben. Wir bieten so ein Gesamtpaket, was überwiegend in den Servicebereich reingeht.
Was aber auch historisch gewachsen ist, ja. Weil ihr erstes Geschäft, was ich kenne, war da, wo jetzt das Café Bauer an der Ecke ist. Und da war gegenüber war so ein Kurzwarengeschäft mit Reinigungsannahme. Und als die aufhörten,
haben wir das übernommen.
Und genau, also die Lederwaren haben sie quasi mitgebracht. Ja. Und das Gleiche ist mit der Kleinkinderkleidung. Da hat Bubbles nebenan aufgehört vor einiger Zeit. In dem Geschäft ist jetzt ein Hörgeräteakustiker, auch ein schönes Zeichen für Demografie irgendwie, wenn der Kinderklamottenladen geht und ein Hörgeräteakustiker reinkommt. Und dann haben Sie einen Teil des Sortiments übernommen. Das ist also durchaus historisch gewachsen oder suchen Sie da bewusst nach?
Wir suchen sehr bewusst. Das heißt, wir gehen mit offenen Augen durch die Nachbarstädte, nicht nur durch Hückeswagen und sagen, was bricht weg? Was passt in unser Schema? Was können wir mit aufnehmen, wenn ich junge Mütter hier im Laden habe, die Spielzeug kaufen? Die sind natürlich auch in der Lage, Babyartikel, Babytextilien zu kaufen. Ja. Ja? So, wenn ich die Omas im Laden habe, die kriegen die gelben Müllsäcke bei mir. Und so ist es eine Kombination, sich immer wieder zu verändern, immer wieder neu zu erfinden, immer wieder interessant zu halten.
Jetzt sind Sie, ich will mich nicht unbeliebt machen und schätzen, aber Sie sind ja ganz knapp über 50 schon.
Ja, 50 plus. Also ich werde nächstes Jahr Rentner. Und wir haben auch lange überlegt, was tun wir, wie tun wir es. Also aufgeben möchten wir auf keinen Fall. Ich habe einfach Bock zu arbeiten. Ich habe Spaß, mich mit Menschen zu umgeben, wo ich lachen kann. Die Arbeit, die wir tun, ist eine wunderschöne. Ja. Ich möchte auch Geld verdienen, aber das ist nicht der erste Wille, sondern das muss Spaß machen.
Aber dieses, ich sag mal, das Ganze, Sie sagen sich neu erfinden oder ich habe ja schon erwähnt, was teilweise irgendwie auf Social Media abgeht, wenn Sie hier mit einem Rutscheauto durch den Laden rutschen. Übrigens auch all Ihre Mitarbeiterinnen müssen sich ja auch hin, wir schon mal zum Affen machen. Ja, aber mit über 60 hört das nicht irgendwann mal auf?
Nein, das wird noch nie aufhören. Das heißt also, den Spielwarenhändler, der muss positiv bekloppt sein. Also ganz normal kann man nicht sein. Wir haben viele Dinge, wo ich mir denke, meine Herren, musst du sowas verkaufen? Ja, musst du, weil du einen sechsjährigen Jungen vor dir stehen hast, der sagt, ich möchte das haben. Also man muss wirklich wahnsinnig offen sein und muss sich auf jede erdenkliche Art und Weise dem Kunden gegenüberstellen und sagen, ich höre dir zu. Was möchtest du haben? So, und wenn 2, 3 das Gleiche sagen, dann muss es bei mir doch ein Umdenken geben und sagen, das ist gefragt, fass es mal an. Geh da mal hin, informier dich. Passt das nicht.
Aber das heißt ja ständig sich mit neu. Also diese Branche bringt ja eh ständig Neues hervor. Ja. Jetzt sind Sie auf einer Fachbesuchermesse. Ich war früher regelmäßig in Essen auf der Spielemesse. Das ist ja eher eine Endverbrauchermesse. Ja. Aber es ist ja einfach, man denkt ja eigentlich, jeder Gedanke ist schon mal gedacht. Also alles ist schon mal erfunden. Und dann kommt da noch irgendeiner und entwickelt es nochmal irgendwie weiter. Aber Sie haben doch ständig irgendwas Neues. Und das ist doch, ich stelle mir auch wie so ein, ich stelle mir die Frage häufig bei Buchhändlern, wo ja, ich glaube, 150.000 Neuerscheinungen im Jahr kommt. Da musst du doch den Überblick verlieren und verrückt werden. Wie viel Arbeit ist das? Wie viel Spaß macht das, sich da immer und immer und immer wieder was Neues anzuschauen?
Es macht einfach wahnsinnig Spaß, weil ich immer wieder was Neues erlebe. Und da komme ich wieder zu den zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Ich brauche Leute, mit denen ich mich unterhalten kann. Ich brauche eine Rückmeldung. Wir haben einen guten Verbund zu vielen Kollegen, ob in der Schweiz, in Österreich, in Belgien, in Frankreich, in Irland. So, und überall kommen Ideen rein. Und man muss einfach gewillt sein, zuzuhören und zu sagen, wow, hast du eine coole Idee gehabt? Lass uns das auch mal versuchen. Ja. Wir sind ja der FEDES angeschlossen. Und die FEDES hat Scouts weltweit unterwegs, die Trends versuchen frühzeitig zu ermitteln. Und da wir da auch alle sehr gut vernetzt sind, bekommt man immer wieder, jeden Tag, zig Mails, das ist neu, das ist neu. Und dann muss man den Kopf ausschalten und sagen, lass den Bauch sprechen, Verstand weg, gefällt dir nicht, mach ich nicht.
Was mich so ein bisschen zu der Frage führt, wir haben ja gerade darüber geredet, wie der Einzelhandel sich verändert. Da spielt das Internet ja ohne jeden Zweifel eine Rolle. Da ist natürlich, sind die Spielwaren ja auch längst angekommen. Und ich sag mal formal, was ich sage, Auswahl, Lieferfähigkeit, Einkaufskonditionen, damit Preis angeht, können Sie ja mit einem, ich habe keine Ahnung, wie mit einem MyToys oder so gar nicht mithalten. Das heißt aber, das Rezept ist, was Sie gerade gesagt haben. Ich gehe ins Zwischenmenschliche, ich weiß, was mein Kunde will.
Ja. wir müssen einfach aufeinander zugehen, miteinander reden. Und mein Lieblingssatz, der ist zwar ein bisschen hart, aber ich finde ihn gut. Sie entscheiden mit ihren Füßen, wie ihr Ort aussieht. Sie können das Geld weltweit ausgeben, aber wenn Sie dann mal durch Ihre Stadt gehen und alles links und rechts ist dunkel, dann haben Sie vielleicht viel Geld gespart, aber Sie haben keine Freude mehr.
Vor allen Dingen, ich habe das auch sogar selber mal in einem Kommentar geschrieben. Ich muss mich mal selber für mein Zitat loben, das macht ja sonst keiner. Nein, Spaß beiseite. Ich habe es mal in einem Kommentar geschrieben, der beste Online-Shop der Welt zahlt halt keine Steuern in meiner Heimatstadt und er beschäftigt halt nicht meine Nachbarn. Also das ist halt einfach Fakt, ne? Ich bin weit davon entfernt, Gegner des Online-Shoppings zu sein, weil es einfach Dinge gibt, da macht das Sinn. Also wenn ich hier in Hückeswagen gibt es gar keinen Sportfachhändler. Wenn ich ein ganz spezielles Paar Handballschuhe haben will, das wird sich der Intersportler an der Ecke nicht aufs Lager legen, weil er es ja direkt in 46 Größen hinlegen muss. Oder ich will ein besonderes Salz. Das kriege ich halt hier nicht. Dann macht das halt Sinn. Aber Sachen online bestellen, die es vor Ort gibt. Mein Lieblingsbeispiel sind immer Bücher. Die Bergische Buchhandlung ist hier auch nur 3 Meter weiter. Die kosten überall das Gleiche und die besorgen die auch über Nacht. Also von daher, ich bin da gänzlich bei Ihnen.
Also ich denke, jeder soll für sich ganz persönlich entscheiden. Da wollen wir auch keinen Vormund spielen. Was er machen möchte, wie er es machen möchte. Und Sie haben gerade gesagt, wir haben Erfolg. Ja, den haben wir, weil wir es geschafft haben, ganz viele Menschen mit einzubinden in das, was wir tun. Wir sind, wenn Sie so wollen, ich bezeichne uns als großes Spielzimmer, wo Sie reinkommen. Es ist nie aufgeräumt. Es ist immer irgendwas, was rumfliegt. So, das Gefühl, ich komme zu Hause in ein großes Zimmer und kann was aussuchen. So, wenn man das versucht, über Jahrzehnte zu vermitteln und man verankert das, dann wird das auch getragen. Dann wird das von der ganzen Stadt getragen und mittlerweile auch von den Nachbarstädten. Die kommen hier hin und sagen, wow, ich habe gar nicht gedacht, dass ihr so groß seid.
Übrigens, ich musste jetzt gerade, wie Sie sagten, mit Spielzeug, es gibt einen Vergleich, der mir immer wieder in den Sinn kommt in dem Zusammenhang. Es gibt die beiden, ich glaube, es sind immer noch die beiden größten Kaufhäuser in Europa, sind hier das KDW in Berlin und Harrods in London. So, das KDW ist ein großer Kaufhof, machen wir uns nichts vor. Da kommen Sie in die Spielzeugabteilung, sind Regale voll, da steht ein Mitarbeiter da und wartet darauf, dass Sie ihn ansprechen. Entschuldigung, können Sie mir mal helfen? Waren Sie jemals in Harrods in der Spielzeugabteilung? Nein, die ist relativ weit oben, ich glaube 10. Stock. Und da steht kein Verkäufer jemals rum, sondern die spielen. Das ist selbst für mich als Erwachsener, also Harrods ist leider Touri, aber es ist für mich ein Pflichttermin. Also wenn ich in London bin, muss ich da rein. Da kommt auch keiner auf Sie zu und fragt, kann ich Ihnen helfen? Sondern der schmeißt Ihnen im Notfall einfach ein Spielzeug zu und dann spielen Sie mit, ob Sie wollen oder nicht. Früher gab es so Rollen, die man unter normale Schuhe machen konnte. Die ganze Zeit fährt dann einer da rum, einer flog mit so einem Hubschrauber da rum. Also das ist, glaube ich, dann so der Unterschied. Und dieser Unterschied ist mir nochmal klar geworden. Wir waren im Sommer in einem von diesen Spielzeug-Supermärkten, die es ja inzwischen gibt, weil wir eine Sitzschale für unseren Sohn brauchten, die auf der Hinfahrt war kaputt gegangen. Das ist schon beeindruckend. Sie haben dann 4000 Quadratmeter, 3 Meter hohe Regale. Ich vermute, dass es überhaupt keinen Artikel gibt, den die nicht haben. Ja, aber die haben auch nur die Artikel, ne?
Aber es ist erschlagend. Das heißt, ich glaube, Sie kommen mit einem Basic, mit einem Grundsortiment aus. Wir haben etwa 20.000 Artikel hier. So, das reicht für Sie. Sie brauchen keine 100.000 Artikel. Ist schön, wenn Sie es sehen, aber Sie brauchen eine persönliche Beratung. Und da sage ich immer wieder, ich kenne jetzt Ihr Kind, ich kenne Ihren Sohn, Ihre Tochter, wen auch immer. Und Sie möchten ein ganz bestimmtes Spielzeug haben. Und dann dürfen Sie auch mal von mir ein deutliches Nein hören. Ich würde es nicht kaufen für Ihren Sohn. Der ist noch zu klein. Ja. Oder er ist zu groß. So, und das erfahren Sie in diesem Großen nicht. Da geht es wirklich ausschließlich über Umsatz, über Verkauf. Und das ist nicht meine Welt.
Internet hatten wir jetzt. Ich würde trotzdem auch mal das Thema wechseln zum Thema Zukunft, was noch so auf Sie zukommt. Sie sind ja nicht nur in einer Welt, in der es Internet gibt, sondern Sie sind ja auch nur ein Katzensprung vom geplanten DOC in Lennep entfernt. Nur mal kurz noch zur Erinnerung, in Lennep sollte eigentlich schon 2017/18 der Baubeginn sein für ein Designer-Outlet-Center. Das hat natürlich, also Lennep ist ja der Remscheider Stadtteil, der am nächsten an Hückeswagen dran liegt. Das hätte ja Auswirkungen auf Sie. Wie blicken Sie da nach Lennep und die derzeitige Entwicklung oder ist Ihnen das egal?
Nein, mir kann es überhaupt nicht egal sein als Einzelhändler. Also wir haben vor Jahren, wie das aufkam, dass dieses DOC in Lennep gebaut werden sollte, hier in Hückeswagen schon gesagt, die Stadt wird ausbluten. Wir haben berechnet, dass etwa 8-10% Kaufkraft aus den umliegenden Orten abfließt und dahin geht. Und das können sie nicht mehr kompensieren. Das heißt, unsere Städte werden deutlich ausgedünnt. Man hat keine Chance mehr dagegen. Wir sagen, wir stellen uns diesem Wettbewerb mit ganz unterschiedlichen Sachen. Wir erfinden uns halt immer wieder neu, wir gerade schon mal gesagt haben. So, und wir persönlich sehen eine große Chance, das zu tun. Wäre ich jetzt noch 14 Tage jünger, würde ich sagen, ich überbaue den Parkplatz. Wir haben jetzt 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Mhm. Ich würde gerne die gleiche Größe nochmal dran bauen und sagen, so, wir stellen uns auf, wollen wir mal gucken, was passiert. Und ich bin zutiefst überzeugt, wir hätten eine wahnsinnig gute Chance.
Die Befürworter des DOC, die ja in Remscheid in der Überzahl sind, muss man ja sagen, das Ding ist ja mit großer Mehrheit durch den Rat, das hängt ja im Moment nur bei den Gerichten, argumentieren natürlich, das bringt Remscheid oder Lenne überhaupt erstmal auf die Stadtkarte oder auf die Karte der Menschen. Also es kann ja auch Leute in die Region locken, aber ich vermute, sie glauben, Ökeswagen profitiert da nicht von.
Ich glaube nicht, dass es so sein wird, weil viele dieser Center noch in der Planung stehen. Mhm. Da ist ja Lennep nicht das Einzigste, sondern der Betreiber möchte ja noch viele bauen. Mhm. So, und dann ist es von der Attraktivität her nicht mehr so gut. Das heißt, die sind keine 150 Kilometer mehr auseinander, sondern vielleicht nur noch 70 oder 75 Kilometer. Und dann ziehen sie diese Leute nicht.
Ja, also das heißt, die Leute kommen eben nicht aus Duisburg und Antwerpen, sondern dann kommen die im Zweifel aus Wuppertal,
ja,
oder?
Maximal. Und es ist Augenwischerei. Es ist B-Ware. Wir haben uns auch einige dieser Outlet-Center angeguckt. Es ist Ware, die mäßig ist, wo es Mondpreise gibt. Auf einmal kostet ein Jacket 100 Euro und dann kriegen sie für 15. Also wer ein bisschen überlegen kann, der muss dann sagen, ich glaube, ich werde gerade auf den Arm genommen.
Aber das ist ja sowieso noch etwas hin. Das wird ja jetzt im Januar erstmal entschieden, ob das überhaupt nochmal entschieden wird. Also es liegt ja jetzt in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht. Einer Voraussicht nach verweisen, die ist nach Münster zurück. Die brauchen dann auch nochmal ein Jahr. Das wird dann noch ein wenig dauern, vermutlich, oder?
Wunderbar. Also je länger das von uns wegbleibt, umso schöner finde ich das.
Das bringt uns aber, wenn wir so über die nähere Zukunft nachdenken, Sie haben ja schon gesagt, Sie werden kurz um Rentner formal, wollen noch weitermachen. Ja. Aber ich weiß, wir haben uns auch mal darüber unterhalten, Sie suchen auch für irgendwann mal Nachfolger für das Geschäft.
Ja, also wir haben lange überlegt, wie schon gesagt, und haben gesagt, so, wir möchten gerne noch ein paar Jahre weitermachen und suchen dann eine Nachfolgerin oder Nachfolger, der komplett sich anders aufstellen muss. Das heißt, unter anderem braucht diese Nachfolgerin, diese Nachfolger einen Shop, wo er drüber verkauft. Es wird auf lange Sicht nicht mehr reichen, nur stationär erreichbar zu sein. Wir werden andere Öffnungszeiten haben. Wir werden uns noch weiter dem Kunden entgegenbewegen müssen mit ganz anderen Angeboten, die wir vielleicht heute noch nicht sehen können. Und da nochmal, wir brauchen in einer Kleinstadt wie Hückeswagen den Verbund. Ich muss heute sicherstellen, dass sie Lebensmittel kriegen, dass sie Textilien kriegen, Schuhe, Spielware, was auch immer. Wenn der Mix uns erhalten bleibt in den nächsten Jahren und wir sind in der Lage, zusammen aufzutreten und zu sagen, wir machen ein Altstadtfest, wir machen den Weihnachtsmarkt etc., dann werden auch viele Leute in diese kleinen Städte kommen und dort einkaufen.
Das klingt so, als ob Sie mit dem Status quo hier in Hückeswagen recht zufrieden sind.
Wir sind just in diesem Moment, Stand heute, zufrieden. Wir haben kaum Leerstände. Der Branchenmix ist gewährleistet. So, und da müssen jetzt, ich sag mal, die jüngeren Generationen, die jetzt nachrücken, auch dran arbeiten, auch die Stadtverwaltung das im Blick behalten und gegebenenfalls Angebote machen, um zu sagen, so, ich mach mal eine Zwischenfinanzierung für dich. Ich sehe mal zu, dass deine Miete die ersten 3 Jahre deutlich geringer ist. Und wenn du dich etabliert hast, dann zahlst du normale Miete. Also es gibt eine Menge zu tun, um das Ganze aufrechtzuerhalten.
Zumal das Nachfolgerthema ja nicht nur für Sie ist, sondern wenn ich mich hier in Hückeswagen in der Innenstadt nachgucke, gibt es einige Einzelhändler in dem Alter.
Die sind in unserem Alter und sagen auch, ja, ein paar Jahre machen wir noch. So, aber für mich wichtig, wir kümmern uns heute schon drum. Wir haben Unternehmensberater mit drin, der coacht uns so, dass das Unternehmen top aktuell ist. Mhm. Ein Beispiel nur, wir haben alles auf LED-Technik umgerüstet für einige Jahre. So, wir haben eine neue Heizung drin. Also wenn jetzt jemand kommt, der kommt nicht in den sanierungsbedürftigen Altbau, sondern er könnte loslegen. Er braucht ein Konzept. So, und dieses Konzept muss wirklich passend sein, zugeschnitten auf den Ort.
Ich verrate nicht zu viel. Sie sind ja auch Vater. Sie haben ja eine Tochter, die hat auch hier mitgearbeitet lange, aber die will das Geschäft nicht übernehmen.
Nein, die haben, also unsere älteste Tochter hat einen so tollen Job, dass sie sagt, Papa, es macht mir wahnsinnig Spaß, hier hin und wieder mal ja. zu sein und dir zu helfen. Aber so wie du arbeiten möchtest, 10 Stunden am Tag, da habe ich keine Lust zu. Was ich auch verstehen kann.
Ja, ja, zumal es muss ja auch nicht den eigenen Interessen nein, entsprechen. Nein, das ist ja eine Diskussion, die ich auch in Remscheid relativ häufig im Mittelstand habe, wo es ja doch häufig der Fall ist, dass es in die nächste Generation übergeht. Und die erste Frage, die ich jeden Unternehmensnachfolger, und mussten sie oder durften sie? Und also es trifft halt nicht immer die Interessen der Leute. Es führt mich aber ein bisschen zu der Frage, würden Sie heute überhaupt noch jungen Menschen empfehlen, sich im Einzelhandel zu engagieren, Einzelhändler zu werden?
Ja, nochmal. Auf jeden Fall. Ich sehe für den stationären Einzelhandel absolut noch Ressourcen, die man aufgreifen kann, aber mit neuen Konzepten. Das heißt, ich muss die Warenbevorratung deutlich spannen. Ich darf nicht mehr so riesen Vorräte haben. Das heißt, meine Vorlieferanten müssen einfach schneller liefern. Wenn ich heute bestelle, muss das morgen früh da sein. Viele Dinge kann man kompensieren, zusammenführen, und ich sehe das positiv. Also ich habe da jetzt nicht so den Blick, dass man sagt, oh, das geht alles im Bach runter. Ja, wir werden in den nächsten 5 Jahren viele tausend stationäre Geschäfte verlieren, hat aber auch damit zu tun, dass die Altersnachfolge ja. nicht geregelt ist, dass man sich viel zu spät drum gekümmert hat.
Das bringt mich dann nochmal zu dem Thema zurück, wo wir gesagt haben, wie viele Einzelhändler und wie viele Kommunikationsmanager sind Sie eigentlich? Sind Ihnen da Ihre Kolleginnen und Kollegen auch manchmal zu schnarchnasig, zu unengagiert? Also jetzt nicht Ihre direkten Nachbarn, ich meine auch nicht hier in der Stadt, sondern haben Sie auch manchmal den Eindruck, dass da Einzelhändler einfach sagen, oh, schließ morgens auf, dann haben die Leute gefälligst zu kommen?
Leider ist dieses Denken immer noch vorhanden, was aber nicht mehr in der heutigen Zeit passt. Und das hat auch schon vor 10 Jahren nicht mehr gepasst. Vielleicht habe ich im Eigentum gesessen und musste keine Miete zahlen. Und dann konnte ich mir diese schönen Sachen erlauben. Komm mal rein, leg das Geld auf den Tisch und einen schönen Tag noch. Nein, also wir müssen uns heute früh genug entscheiden, in welche Richtung wir unterwegs sein wollen. Das ist das A und O. Ich muss über meinen Tellerrand gucken. Ich muss ein Konzept haben. Ich muss eine Vorstellung haben, was ich tun könnte. So, und da muss ich hingehen, und zwar sehr zielgerichtet.
Aber Sie brauchen ja dann auch die Leute, die es machen. Mir klingt so ein Satz nach. Ich habe im Frühjahr, glaube ich, haben wir so ein Fachgespräch moderiert, ich und der Kollege Axel Richter. Da hat ja unter anderem der Herr Engels teilgenommen, den kennen Sie vom Einzelhandel oder vom Handelsverband. Ja. Der Haro Schmidt war dabei, von Gottlieb Schmidt unten auf der Alleestraße, und eine Goldschmiedin aus Olix, die jetzt nicht direkt Einzelhändlerin, sondern Handwerkerin ist, aber ja in einer ähnlichen Situation. Und die sagte einen bemerkenswerten Satz: Wir müssen die jungen Leute ja nicht nur vor die Theke locken, wir müssen ja auch die jungen Leute hinter die Theke locken. So, jetzt ist Fachkräftemangel für mich als Wirtschaftsredakteur, ich glaube, wenn Corona vorbei ist und wir haben mal das mit den Containern im Griff, wird das Thema sein, was uns die nächsten 10 Jahre bewegt. Ich habe gerade noch einen Artikel geschrieben, dass die Stadtverwaltung Remscheid händeringend irgendwie neue Führungskräfte sucht, weil da die Babyboomer jetzt alle gehen. Sie können sich mit keinem Mittelständler in Remscheid unterhalten, der sich nicht über freie Ausbildungsstellen beschwert und dass er eben keinen Schmied und keinen Werkzeugmechaniker findet. In diesem Kampf der Talente, wie locken Sie jetzt die jungen Leute in den Einzelhandel?
Oh, das ist eine wunderschöne Frage. Wir haben vor weniger als 6 Wochen 3 neue Mitarbeiterinnen eingestellt. Und wir haben überlegt, wie finden wir sie eigentlich? Wie können wir sie ansprechen? Ja, wir haben sie über Social Medien angesprochen. Und wir hatten innerhalb, das ist jetzt wirklich nicht gestrunzt, innerhalb von 30 Minuten 12 Bewerbungen auf dem Tisch liegen, wo wir die Leute eingeladen haben. Und eins meiner schönsten Beispiele war, ich sah eine junge Dame mit ihrer Mutter vor der Türe stehen. Und diese junge Dame hatte Körpersprache. Sie stand nicht wie ein Flitzebogen, sondern sie stand einfach wirklich mit einer guten Körpersprache da. Dann habe ich die Türe aufgemacht, weil ich ja nicht wusste, wer war das. Ich sage, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte mich vorstellen. Ich bin 17 Jahre alt, mache demnächst das Abi und ich kann mir vorstellen, bei Ihnen zu arbeiten. Ja, ich sage, kommen Sie mal rein. Wie sieht das aus? Wir haben 4 Minuten gebraucht, da hatte sie ihre Stelle. Dann haben sich die beiden bedankt und im Rausgehen sagte die Mutter zu mir, hören Sie mal, wenn Sie da nochmal eine Stelle haben, ich komme auch zu Ihnen. Und ein weiteres, ein Positivum haben wir erlebt mit einer jungen Dame, die bei uns seit über 2,5 Jahren ist. Sie hat ihr Abi geschafft mit Bravour. Sie wollte ins Ausland gehen. Dann funktionierte das aber alles nicht. Dann sagt sie, ich mache bei dir eine Lehre. Ich sage, wie, du machst bei mir eine Lehre? Ich mache eine Blitzlehre. Ich sage, wie geht eine Blitzlehre? Ich steige im zweiten Jahr ein, mache das ruckzuck fertig und dann gehe ich studieren. Sie hat seit August des laufenden Jahres einen Lehrvertrag. Ja. Sie hat momentan noch einen Schultag, nächstes Jahr sind es 2. Und sie hat gesagt, mir macht das Spaß, ich nehme das als Sprungbrett. Und sie hat recht behalten. Sie hat sich beworben bei der Messe Frankfurt und bei anderen großen Arbeitgebern. Sie ist in Frankfurt, Messe Frankfurt eingeladen worden und sie hatte innerhalb eines Tages ihren Vertrag in der Tasche. Wir haben auf sie gewartet. Sowas haben wir noch nicht erlebt. Kommen Sie.
Ja.
Ja. Und das zeigt uns, wenn wir einfach auf die jungen Menschen zugehen und sagen, ich gebe dir erstmal eine Chance, riech mal rein, guck mal, was ist, dann funktioniert das auch. Wo es schwierig wird, Mitarbeiterinnen zu finden, 50 nach oben.
Ja.
Also ich brauche eine junge Garde, die die jungen Mütter anspricht. Und ich brauche eine etwas reifere Garde, die sagte, du Oma mit 70.
Ah, okay.
Und, ja, ja, so. Und da haben auch wir Schwierigkeiten zu sagen, so, wie sieht das aus? Aber das ist auch ein steuerliches Recht. Wenn ich auf Steuerklasse 5 arbeite, dann habe ich keine Lust, arbeiten zu
können. Ja, das macht dann keinen Spaß, da bleibt so wenig über, ne?
So, und da sollte der Gesetzgeber dringend was dran tun, dass die Frau, die über den Zweitjob noch ein bisschen dazu verdienen möchte, nicht bestraft wird.
Sie selber haben es ja schon gesagt, Sie sind seit 45 Jahren ungefähr Einzelhändler. Eigentlich ja, Sie hatten mal 3 Geschäfte, wenn mich nicht alles täuscht, richtig. Und sind dann 85 nach Hückeswagen gekommen. Die Geschichte haben wir kurz erzählt. Ja. Sie wollten eigentlich ein Lederwarengeschäft aufmachen, jetzt ist es ein Spielwarengeschäft geworden. Haben Sie das jemals bereut, Einzelhändler geworden zu sein? Wie sind Sie eigentlich Einzelhändler geworden?
Eine schöne Geschichte. Wir haben sehr ländlich gewohnt. Und ich wollte Chemielaborant in Leverkusen werden.
Knapp daneben, würde ich sagen.
Ja, ein bisschen daneben. So, da wir wirklich am Popo der Welt gewohnt haben, kamen wir nicht weg. Es war keine Busverbindung da. Das funktionierte alles nicht. Ich hatte noch keinen Führerschein. So, dann hat mich mein Vater nach Wermelskirchen in das Geschäft Pelzer vermittelt, um dort mal ein Praktikum zu machen. Und die Familie Pelzer hatte ein Spielwarengeschäft und eine Lederwarenabteilung. Mhm. Ja, habe ich gedacht, na ja, et geht so. War nicht schlecht, aber der Brüller war es auch nicht. Und dann hat mich mein Vater hier in Hückeswagen nach der Firma Heupel vermittelt. Mhm. Und so war, mein Sohn kommt, macht das mal mit dem. Und dann bin ich den Einzelhandelskaufmann geworden. Und der Lehrherr Hermann Heupel hat einfach es verstanden, mir das Ganze schmackhaft zu machen. Und dann haben wir uns also auch ganz kurz nach der Lehre, habe ich mich selbstständig gemacht und habe es keinen Tag bereut. Es ist der schönste Job, den ich mir vorstellen kann.
Das bringt uns ein bisschen wieder zu der Frage, wie locken Sie Leute in den Einzelhandel? Also wir haben jetzt schon ganz viel darüber geredet, aber ich denke mir immer, es gibt so Berufe, die auf den ersten Blick nicht so attraktiv sind. Drücken wir es mal so aus. Ich habe ja selber lange auch so ein Ausbildungsmagazin gemacht und da Azubis interviewt. Und mein Lieblingsbeispiel waren immer die ganzen Pflegeberufe. Ich habe in meinem Leben noch nie vor einem unglücklichen Pflege-Azubi gesessen. Die gehen total in der Nummer auf. Jetzt muss es das nicht für jeden was sein, aber ich glaube einfach, wenn mehr Leute wüssten, wie sehr man in dem Job aufgehen kann, würden auch den mehr ergreifen. Und wenn ich sehe, wie sehr sie im Einzelhandel aufgehen, würden vielleicht auch mehr Leute den Einzelhandel ergreifen. Offensichtlich schaffen sie das ja zu transportieren, sonst hätten sie ja nicht so viel Bewerbung. Wenn jetzt jemand die Firma Heinhaus nicht kennt, wie macht man dem dann schmackhaft, wie schön Einzelhandel sein kann?
Ganz einfach. Ich bitte Sie oder ihn, dieses Geschäft einfach zu betreten. Das wirken zu lassen, was hier ist. So, und wenn wir dann noch eine Möglichkeit haben, uns 10 Minuten irgendwo in den Eckchen zurückzuziehen und ich da Fragen beantworten und werde auch fragen, und werde dann auch fragen, machen Sie das mit Herzblut? Ist Ihnen das wichtig? Nö. Dann steigen Sie ein, dann geben Sie Gas. Und wenn Sie sagen, nö, wissen Sie, ich möchte nur Geld verdienen, dann suchen Sie sich bitte einen anderen Job, dann brauche ich Sie nicht.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, so heißt es. Uwe Einhaus, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.